Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Der Fahrer des cremefarbenen Lincoln Continental ist schon mehrere Stunden unterwegs, als er findet, was er sucht. Er hält an der Seite des Central Expressways an und die Anhalterin klettert auf den geräumigen Vordersitz. Die junge Frau ist groß, hat zerzaustes, schulterlanges, braunes Haar und sagt, sie sei auf dem Weg nach East Dallas, um Drogen zu besorgen. Es ist 2 Uhr morgens in einer kühlen Mainacht. Er bietet ihr an, etwas Meth mit ihm zu teilen, doch sie schüttelt den Kopf. Sie will Kokain. Der Mann erklärt sich bereit, sie dorthin zu bringen, wohin sie will, und sie weist ihm den Weg zu einem Apartmenthaus in der Ecke Fitzhack und Live Oak. Alleine geht sie in eine Wohnung und kauft Caps, das sind mit Kokain gefüllte Gelatinekapseln. Sie geht wieder nach draußen. Der Lincoln ist immer noch dort. Freundlicherweise erklärt sich der Fahrer bereit, sie zu einer Bowlingbahn am Northwest Highway zu fahren, wo sie eine Freundin treffen soll. Sie steigt wieder in das Auto und während sie nach Norden fahren, mustert sie ihren neuen Freund. Graues Haar, um die 50 Jahre alt, Brillenträger. Er stellt sich als Bill vor. Ihr Name, sagt sie, sei Wendy. Sie ist nicht hübsch im klassischen Sinne. Mit ihren 22 Jahren wirken ihre breiten Schultern und ihre Körpersprache hart und männlich. Aber Wendys Lächeln ist elektrisierend. Ihre braunen Augen sind lebendig und neugierig. Doch plötzlich zieht Bill eine Pistole. »Ich bin die Polizei von Dallas«, schreit er, während er die Waffe auf Wendys Kopf richtet. »Sie sind verhaftet!« Bill hat seine Entscheidung getroffen. Wendy ist die Auserwählte. Es ist der Morgen des 19. Mai 1991. Die Zeit, das Mädchen, alles stimmt für ihn. Wendy hat wegen Drogenbesitzes und Autodiebstahls im Gefängnis gesessen. Sie ist ein Junkie und besitzt nur die Kleider, die sie am Leib trägt, sowie 6 Tattoos. Sie ist ungebildet, er ist klug, klüger als alle, die er kennt. Bill wird klar, dass niemand sie vermissen wird. Niemand wird die beiden jemals in Verbindung bringen. Sie haben absolut nichts gemeinsam. Und wenn es auf ihr Wort gegen seines hinausläuft, wem werden die Behörden wohl eher glauben? Bill wurde zum akademischen Reisenden und unterrichtete an fast jedem kleinen College in der Gegend von Dallas, von Eastfield bis hin zur Amber University. Bill Cady gab seinen Studenten stets gute Noten. Er hat das Interesse wachgehalten, sagte Erin Vader, die im Frühjahr 1991 seinen Kurs für modernes Drama belegte. Er ging auf die Psychologie der Charaktere ein. Im Unterricht spielte Cady immer die Rolle nach, egal ob es sich um ein Stück von Miller oder Mamet handelte. Den anderen Professoren war klar, dass Cady, auch wenn er nie eine Vollzeitstelle bekommen würde, auf unbestimmte Zeit an der UNT unterrichten könnte. Erst später erkannte man an der Schule, dass Cady nicht nur einen vollen Stundenplan hatte, sondern auch 3 Kurse an der Texas Women's University belegte, eine Arbeitsbelastung, die ein Professor als fast unmöglich beschreibt. Cady sprach häufig über die Macht des Gehirns. Er sprach oft über Patienten, die, wie er sagte, wegen Hypnose oder Therapie zu ihm kamen. Er erzählte von einem Jungen, den er in Therapie hatte und der sich vor hochhackigen Schuhen fürchtete. In der Beratung, so Cady, habe er den Grund dafür herausgefunden. Seine Mutter hat ihn zur Strafe für sein schlechtes Benehmen in den Schrank gesperrt, als er noch klein war. Es schien ihr, als hätte Cady eine florierende Praxis. Sie stellte nie in Frage, ob er wirklich ein Therapeut war. Katie schien auch eine Faszination für Kontrolle zu haben. Kontrolle über seinen eigenen Körper und die Kontrolle über andere Menschen. Im Herbst 1991 erzählte Katie Patricia, dass er Vorträge darüber hielt, wie man sein Leben in den Griff bekommt. Er hatte ein Buch darüber geschrieben und druckte Flugblätter, um für seine Vorträge zu werben. Patricia, seine damalige Freundin, war überrascht, als Katie ihn eines Tages fragte, ob sie ihn heiraten wolle. Sie war nicht sonderlich interessiert, doch sie musste zugeben, dass Katie ein guter Partner sein würde. Er war groß, sah gut aus und hatte gute Manieren. Er bügelte, kochte und servierte ihr das Essen. Katies Interesse an der Kontrolle begann bedrohlich zu wirken. Zum einen wollte Katie Patricia hypnotisieren und er war frustriert, weil sie sich nicht hypnotisieren ließ. Als er ihr vorschlug, ein Wochenende lang eine Sexsklavin für ihn zu sein, winkte sie lächelnd ab. Schließlich überredete er sie, einen Club namens San Suki in Dallas zu besuchen. Er wollte eine andere Frau finden, um einen sexuellen Dreier zu bilden. Eine seiner größten Fantasien war es, zwei Frauen im Bett zu haben, sagte Patricia. Katie sprach häufig, fast schon zwanghaft, über eine frühere Freundin, Diane, und beschrieb sie als sexuell absolut ungehemmt. Er erzählte, dass Diane mit anderen Männern und Frauen, die sie im Club trafen, Sex hatte. Aus Neugierde und um nicht prüde zu wirken, stimmte Patricia zu, in San Suki zu gehen. Jedes Mal jedoch gingen die beiden wieder, ohne jemanden zu finden, den sie mit nach Hause nehmen konnten. Katie drängte sie immer wieder, um zu sehen, wie weit er Patricia gehen lassen konnte. Als er eines Tages nach Einbruch der Dunkelheit zu Hause ankam, forderte Katie sie auf, über eine Leiter auf das Dach seines Hauses zu klettern. Sie stiegen gemeinsam hinauf und danach bat Katie, dass sie sich ausziehen solle. Ein weiteres Mal bat er sie, um 2 Uhr morgens nackt mit ihm durch die Nachbarschaft zu gehen. Was ihn anmachte, das waren die Dinge, mit denen er davonkommen konnte, sagte Patricia. Er sagte immer, du glaubst gar nicht, wie viel man sich in diesem Land erlauben kann. Dieser Blick ging mir durch Mark und Bein, als ob man den Teufel sehen würde, sagte Patricia. Sie beschloss, die Beziehung zu beenden, nachdem Katie ihr einige selbst gedrehte Videos gezeigt hatte, die ihn beim Sex mit Diane und einem Paar zeigte, das sie im San Suki aufgegabelt hatten. Nur wenige andere bekamen einen Einblick in diese Seite von Bill Katie. Für sie gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Englischprofessor beschlossen hatte, dass die Zwänge der Gesellschaft nicht für ihn galten. Niemand bekam einen Einblick in seinen bizarren Plan, an dem er viele Stunden lang feilen würde. Nach einer stundenlangen Fahrt spürte Wendy, wie der Wagen in eine Garage einfuhr und hörte, wie sich eine automatische Tür schloss. Bill stieg aus dem Auto aus, kam zu ihr und legte ihr Handschellen an die Füße. Er benutzte ein Kopftuch als Augenbinde und stellte sie dann vor das Auto und schob sie in das Haus. Nachdem er ihr die Kleidung auszog, fiel ihr das Messer auf den Boden. Bill legte es in eine Schublade. Danach fesselte er ihre Hände und Füße. Bill führte sie auf einen kurzen Flur entlang und öffnete eine Schranktür. Ihre Füße spürten schweres Plastik auf einem weichen Teppich. Teppich und Plastik säumten auch die Wände. Ein O-Ring ragte aus der Decke, ein weiterer aus dem Boden. Er hob ihre Arme an und befestigte die Handschellen an dem O-Ring, dann befestigte er die anderen, die Beine, auf dem Boden. Er klemmte Wäscheklammern an ihre Brustwarzen, danach schlug er die Tür zu. 15 Minuten später kam er zurück und nahm ihr die Augenbinde ab. Bill hielt eine neongrüne Lampe an ihr Gesicht, sodass sie ihm ins Gesicht leuchtete. »Jemand will dich umbringen«, sagte er ihr. »Du musst deshalb bei mir bleiben, dem großen Geist. Ich werde dir weiterhin das Leben retten. Du musst mir nur vertrauen.«
»Es war, als wollte er, dass ich glaube, er sei Gott«, sagte sie.
Er nahm ihr die Fußfesseln ab und schloss die Tür. Danach hörte sie Musik in der Ferne. Seltsam, schwere und pochende Musik. Wendy weiß nicht, wie lange sie dort hing. Es kam mir wie Stunden vor. Blut lief ihr die Beine hinunter. Sie hatte ihre Menstruation. Bill hatte ihren Tampon herausgenommen.
Ich schwitze und ich rieche mich, sagte Wendy. Es war schrecklich.
Seit ihrem 12. Lebensjahr hatte Wendy McKee Marihuana, Alkohol, Speed, Kokain und LSD konsumiert. Mit 19 oder 20 Jahren hatte sie auch angefangen, Heroin zu nehmen. Bill war sichtlich überrascht, dass sie sich aus den Handschellen befreit hatte und forderte sie auf, wieder in den Schrank zu gehen. Sie weigerte sich und es kam zu einem Kampf. Sie schlug ihn, er schlug sie, sie stürzte so heftig, dass mehrere Löcher in die Wand geschlagen wurden. Sie schnappte sich das Telefon und versuchte, den Notruf zu wählen. Er riss das Telefonkabel aus der Wand, wickelte das Kabel um ihren Körper und dann um ihren Hals und drückte sie zurück in den Schrank. Nach einiger Zeit holte er sie schließlich aus dem Schrank hinaus. Er stülpte ihr eine schwarze Schlafmaske über die Augen und ging mit ihr zu einem Whirlpool im Hinterhof. Nachdem er das Blut abgewaschen hatte, brachte er sie zurück in das Haus. Danach führte Bill Wendy in das Mantra ein. Sie musste immer Folgendes wiederholen: Ich werde gehorchen. Das erste Mal, während sie aufrecht stand. Danach musste sie dieselben Worte wiederholen, während sie sich wie Buddha verbeugte. Schließlich musste sie es sagen, während sie nackt auf einem Stuhl saß, die Beine auseinandergefesselt. So begann eine Art Routine. 5 oder 6 Mal am Tag nahm sie diese Position ein, die er ihr vorschrieb, und wiederholte dann das Mantra 45 Minuten bis eine Stunde lang. Wenn sie einen Fehler machte, musste sie wieder von vorne anfangen. Wendy war immer nackt und hatte immer verbundene Augen. Wenn sie im Haus war, wurde sie entweder am Schrank angekettet oder an den Ohrring. Sie schlief angekettet auf einem Messingbett oder auf der Couch. Billy erklärte eines Tages auch seine Absicht. Er wollte, dass ich ein vorbildlicher Mensch werde, sagte Wendy. Er wollte mich von einem Junkie in eine schöne, hochintelligente Frau verwandeln. Er nahm mir die Zigaretten weg. Er nahm mir das Dope weg. Er nahm mir einfach alles weg. Auf eine merkwürdige Weise wurde Bill zum Diener seiner Gefangenen. Er putzte ihr die Zähne und wusch ihr die Haare. Er feilte ihre Nägel und badete sie in der weißen Wanne. Jeden Abend trug er ein anderes Parfüm auf ihre Haut auf. Er kochte ihr Schaschliks und Steak und gab ihr Kalzium- und Eisentabletten. Er las ihr Bücher vor, um ihr Gedächtnis zu verbessern. Er nannte 40 verschiedene Dinge, sagte Wendy, und ich musste sie ihm wiederholen, ohne etwas zu vergessen. Sie war gut darin. Sie begann, sich mit dieser Technik auf andere Dinge zu erinnern. Zum Beispiel, wo sich die Ohrringe befanden.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Und wie sie die Spitze der Häuser hinter dem Gartenzaun bemerken konnte. Ich hatte das Gefühl, dass ich nie wieder weggehen würde, sagte Wendy. Er gab mir einen Lebenssinn. Es fühlte sich großartig an. Bill versprach ihr sogar, ihr das Studium zu finanzieren, wenn sie ihr Ego in den Griff bekäme, wenn sie lernte, zu hören auf ihn. Ich wollte Erfolg haben, aber keine Sklavin sein, sagte Wendy. Bill ließ sie nie vergessen, dass sie eine Gefangene war, dass er jede ihrer Bewegungen kontrollierte. Tu einfach, was ich dir sage, und es wird dir gut gehen, sagte er ihr. Obwohl er ständig ihren Körper berührte und masturbierte, während sie das Mantra machte, hatte Bill sie nie vergewaltigt. Sie hatte dennoch immer Angst und dachte an Flucht. Wenn er für 1 oder 2 Stunden wegging, dann kettete er sie ans Bett. Eine Videokamera auf einem Stativ war auf sie gerichtet und er würde wissen, wenn sie wieder versuchen würde, sich aus den Handschellen zu wenden. Hin und wieder kettete er sie nackt auf der Sonnenterrasse an, nachdem er sie zuvor mit Sonnenmilch eingeölt hatte. Er erzählte ihr, dass er den Hinterhof, der von einem 3 Meter hohen Zaun umgeben war, von Überwachungskameras beobachten ließ. Nach 5 oder 6 Tagen war Bill so überzeugt von seinem Training, dass er begann, mit ihr aus dem Haus zu fahren, nur mit ihrem T-Shirt bekleidet und mit verbundenen Augen. Sie holten sich Pizza in einem Drive-In-Laden und einmal fuhren sie stundenlang durch das Land. Bill versprach ihr sogar, sie zum Zelten mitzunehmen. Sie war etwa eine Woche dort gewesen, als er ankündigte, sie würden joggen gehen. Mitten in der Nacht führte er Wendy in Unterwäsche und Shorts die Straße von seinem Haus hinauf und hinunter. Mit verbundenen Augen musste sie sich in seinen Armen festhalten, während sie liefen. Eines Nachts testete Bill seine Verwandlung. Während sie mit einem Arm und einem Bein an sein Bett gefesselt war, fragte er sie, ob sie immer noch Angst vor ihm habe. »Ich will nicht, dass du mir wehtust«, sagte Wendy ihm. »Willst du mir wehtun? Wirst du mit mir Liebe machen?« Bis jetzt hatte er sie nie zum Geschlechtsverkehr gezwungen. »Nicht, wenn du es nicht willst«, sagte Bill ihr. »Ich möchte es nicht«, bat Wendy. Sie konnte sehen, dass er verärgert war. Nicht wütend, aber verletzt. Der nächste Tag war der 1. Juni. Sie war seit 2 Wochen gefangen gehalten worden. Ihr Entführer schien sehr deprimiert zu sein. Er fragte sie, ob sie zum Einkaufen gehen wolle. Sie war begeistert, aber zuerst verlangte er von ihr, das Mantra zu machen. Während sie 45 Minuten lang »Ich werde gehorchen« wiederholte, forderte Bill sie auf, sich vorzustellen, sie stünde in einem Gänseblümchenfeld und hätte einen Schal um sich gewickelt. »Du bist ruhig, du bist frei. Nichts wird dir wehtun, solange du mir gehorchst.« Immer und immer wieder dröhnte sie. Dann hatte sie eine Vision. Gott und Jesus, die auf einer Wolke herunterkamen. Wendy fiel auf die Knie, überzeugt davon, dass es ein Zeichen war, dass sie entkommen würde, sagte aber nicht zu Bill. Er zog sie an, ihr eigenes T-Shirt und ihre Schuhe, ihre Unterwäsche, Hose und Socken. Er legte ihr 2 Stoffquadrate über die Augen und verband sie mit Klebeband, führte sie danach zum Auto. Sie fuhren zu einem Geschäft und Bill führte sie durch die Gänge. Er sagte ihr, sie seien im Baumarkt, nahm einen Artikel in die Hand und sagte ihr, sie solle daran riechen. Es war Chlor. Er bezahlte danach und die beiden gingen. Niemand schien dem Mann Aufmerksamkeit zu schenken, der eine Frau mit verbundenen Augen herumführte. Sie hatte Angst zu schreien oder Aufmerksamkeit zu erregen, da sie sich nicht sicher war, ob Bill eine Waffe bei sich hatte. Der nächste Stopp war ein Kroger-Lebensmittelladen. Er lenkte den Einkaufswagen, während sie die Gänge entlang gingen. Wendys Hände waren schweißnass. Sie fragte immer wieder nach ihren Lieblingsspeisen und versuchte, Zeit zu gewinnen, um ihre Nerven zu beruhigen. An der Kasse fragte Bill, ob sie etwas vergessen hätten, und Wendy wurde klar, dass es jetzt oder nie hieß. Sie bat um eine Tüte Reese's Peanut Butter Cups. Er sagte ihr, sie solle hier bleiben.
»Ich liebe dich, Bill«, sagte Wendy. »Beeil dich bitte.«
Nachdem Bill seine Hand von ihrem Arm nahm, begann sie zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Sie riss das Klebeband von ihrem Gesicht. Da sie nach der Zeit der Dunkelheit kaum noch etwas sehen konnte, sprang sie über den Tresen, rannte zur Kabine und hämmerte gegen die Tür.
»Bitte, lassen Sie mich rein«,
schrie Wendy den verblüfften Angestellten an.
»Ich bin entführt worden.«
Die Beamten nahmen Wendy mit aufs Revier, wo sie 90 Minuten damit verbrachte, eine 17-seitige eidesstattliche Erklärung zu schreiben. James erkannte ihren schweren Slang, er wusste, dass sie von der Straße kam. Zum ersten Mal in ihrem Leben stand Wendy auf der Seite des Gesetzes. Sie war erstaunt. Die Polizei nahm sie ernst. Am 14. Juni, 2 Wochen nach Wendys Flucht, wurde der 49-jährige Bill Cady verhaftet und wegen schwerer Entführung angeklagt. Er war auf dem Rückweg seines frühmorgendlichen Ausfluges zum Postamt und auf dem Vordersitz seines Autos lag seine Pistole. Für die Menschen an der Universität, die Freunde aus der Highschool, die Nachbarn und die meisten Frauen, mit denen er zusammen war, war die Verhaftung von Bill Cady nur der erste von vielen Schocks. Doch eine Frau war überhaupt nicht überrascht. Diane, die Dame, die von Bill Cady so hoch angepriesen worden ist wegen ihrer sexuellen Offenheit, wusste alles. Da war zum einen der freundliche, einfühlsame Mann, der sie beim Essen bediente, der sie zum Lesen ermutigte, um ihren Verstand zu verbessern. Es gab jedoch auch den Mann, der voller Wut auf die Frauen war. Er hasste Frauen, weil sie selbst entscheiden konnten, wann sie Sex haben wollten, sagte Diane. Er war der Meinung, dass Frauen in Beziehungen die ganze Macht haben. Mehrmals explodierte seine Wut in Gewalt und erschlug sie. Es gab auch noch Bill Cady, den Kriminellen. Er besaß zum Beispiel eine Fotoausrüstung, die es ihm ermöglichte, sein eigenes Foto in Verkleidung zu machen und dann einen Führerschein mit einer Identität zu erstellen, die zu den Schecks passte, die er ebenfalls fälschte. Er besorgte sich gültige Führerscheinnummern, indem er Leute belauschte, die in Geschäften Schecks einlösten. Er besorgte sich Geburtsurkunden von Verstorbenen und erstellte neue Identitäten. Doch es blieb nicht bei Fälschungen. Cady stahl praktisch alles, was er brauchte. Kleidung, Lebensmittel, einen Toaster und sogar die Geschenke, die er machte. Er manipulierte den Stromzähler in seinem Haus, um Strom zu stehlen. Er stahl Autos und änderte dann deren Nummernschilder, sodass die Nummernschilder und die Fahrgestellnummer mit einem identischen Auto übereinstimmten, das jemand anderem gehörte. Er war schlauer als alle anderen, sagte Diane. Die Regeln galten nicht für ihn. Die Polizei, sagte er ihr, das seien die Dummen. Sie wären Idioten. Im Haus fanden die Detectives James und Woodrow eine Schrotflinte unter einem Kissen auf dem Bett und in einem Schrank, der von oben bis unten mit Teppichen ausgelegt war und deshalb stark schallisoliert. In dem winzigen Raum roch es nach Urin, Erbrochenem und Fäkalien. In verschiedenen Räumen, in denen Wendy nach eigenen Angaben angekettet war, waren Löcher in den Boden gebohrt worden. Zwei Löcher in der Wand waren gepflegt, aber noch nicht gestrichen worden, genau dort, wo Wendy behauptete, die Wand sei während ihres Kampfes beschädigt worden. In der Garage fanden sie Kisten, die Cady dort verstaut hatte, gefüllt mit gestohlenen Schecks und anderer Post, Kontoauszügen, Steuerformularen und Kreditkarten, zusammen mit Notizen, die Cady von Geschäften gemacht hatte, in denen er gefälschte Schecks abgegeben hatte und Beschreibungen von aufgeschlossenen oder verdächtigen Angestellten. Cady hatte offenbar 1984, kurz nachdem er nach Dallas gezogen war, mit dem Diebstahl von Post begonnen. Es gab hunderte von pornografischen Fotos und zahlreiche selbstgemachte Videos, auf denen Cady Sex mit verschiedenen Frauen hatte, unterstützt von Oliven, Gurken, Bananen, Sexspielzeug und in einem Video von einer Katze und einer Thunfischdose. Auf einem Band ist zu sehen, wie Diane das Mantra rezitierte. Ein anderes Foto zeigt Cady und Dan Biggs beim Sex mit Diane und einer anderen Frau. Wie auch immer der Prozess ausgehen würde, nach seiner Verhaftung war klar, dass seine Karriere als Hochschullehrer beendet war. Sein Doppelleben war aufgedeckt worden, aber Cady tat so, als sei er einfach nur das Opfer eines spektakulären Unglückes. Trotz der Tatsache, dass ihm eine Anklage drohte, die ihm eine lebenslange Gefängnisstrafe einbringen konnte, hatte Bill Cady immer noch einen charmanten Sinn für Humor. Er verschwand an diesem Tag. Irgendwo wurde er zu einem neuen Bill.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wendy selbst war durch sein Verschwinden erschüttert. Seit ihrer Flucht vor Bill Cady wurde Wendy mehr als 8-mal verhaftet und in das Gefängnis gesteckt. Die übliche Anklage lautete Drogenbesitz, doch 2-mal wurde sie von verdeckten Polizeibeamten wegen Ermittlungen zur Prostitution verhaftet, was, wie sie zugibt, ein neuer Tiefpunkt war. Der Aufenthaltsort von Cady war unbekannt. Er war verschwunden, kurz bevor sein Prozess im Juli 1992 beginnen sollte. Es stellte sich heraus, dass er in den Südosten von Oklahoma gegangen war. Unter dem Namen Preston Prim kaufte er 20 Hektar Land in Leaflore County und lebte dort bis April 1993, wobei er sich bei seinen Nachbarn einschmeichelte. Zu diesem Zeitpunkt geriet Cady nach Angaben des Oklahoman in eine Schießerei mit einigen Gefängniswärtern und örtlichen Polizisten, die ein gestohlenes Auto überprüfen wollten. Nachdem seine wahre Identität am nächsten Tag festgestellt worden war, wurde er wegen versuchten Mordes an den Beamten angeklagt. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, zusammen mit mehreren anderen, mindestens 10-jährigen Haftstrafen wegen ähnlicher Vorwürfe. Im Jahr 2006 wurde er erneut wegen Körperverletzung mit der Absicht, ein Verbrechen zu begehen, verurteilt und seine Haftstrafe wurde um weitere 10 Jahre verlängert. Bill befindet sich in einem Gefängnis im Oklahoma State in McAllister und soll dort bis April 2066 bleiben. Da ihm für seine Verbrechen in Oklahoma bereits eine lebenslange Haftstrafe drohte, beschloss die texanische Staatsanwaltschaft, Cady nicht auszuliefern, um ihn für das, was er McKee angeblich angetan hatte, vor Gericht zu stellen. Was McKee betrifft, so zeigt eine schnelle Online-Recherche, dass ihr Leben leider weiterhin von Problemen geprägt war.